Also zum einen ist Freundlichkeit und freundlicher Umgang miteinander einfach wahnsinnig gut für unsere eigene Lebenszufriedenheit. Es gibt ganz viele tolle Studien dazu, die zeigen, wenn man Menschen darum bittet oder den Auftrag gibt, über 3 Wochen hinweg, jeden Tag oder jede Woche ein paar freundliche Gesten auszuführen für andere. Also beispielsweise jemanden auf einen Kaffee einzuladen oder vielleicht jemandem ein kleines Geschenk mitbringen oder auch nur ein wertschätzendes Gespräch mit einer Kollegin oder einem Kollegen zu machen, dass sofort unsere Lebenszufriedenheit steigert und unser Gefühl von sozialer Verbundenheit. Und noch mehr auch, als wenn man über den gleichen Zeitraum hinweg selbstfürsorgliche Handlungen durchführt. Also wenn man du hast sozusagen die Wahl, eine Gruppe macht etwas für andere, irgendwie 3-mal die Woche, und eine andere Gruppe soll 3-mal die Woche etwas Schönes für sich selbst machen, dass in tendenziell diejenigen, die für andere Menschen etwas Positives tun, dass die eine noch höhere Zufriedenheit am Ende der Woche haben. Und das fand ich wahnsinnig spannend, diese Forschung, weil wir momentan schon, finde ich, einen Trend auf Selbstfürsorge legen, was ich auch super finde, also das will ich gar nicht kleinreden. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir uns gerade auch im Stress oft tendieren, um uns selbst zu drehen, und dass gerade dann es auch manchmal hilfreich sein kann, nach außen zu gehen und jemand anderen zu helfen, jemand anderem etwas Gutes zu tun, wieder in die Gemeinschaft zu gehen, und dass man damit einfach sehr viel sich selbst Gutes tut. Das kann man erstmal damit erreichen.
Hallo und herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Ich bin Dr. Eva Elisa Schneider, ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich bin Host in diesem Podcast, und heute sprechen wir über Freundlichkeit. Das ist ein Wort, das für mich einerseits sehr positiv besetzt ist, ne, weil es einfach schön ist, freundliche Menschen um sich rum zu haben oder selber Freundlichkeit ja auch auszustrahlen. Aber es ist für mich auch auf der anderen Seite ja mit so Lächel doch mal verbunden, also auch mit diesem aufgeforderten Nettsein oder vielleicht sogar People-Pleasing, auch wenn man vielleicht Dinge gar nicht unbedingt immer gut findet. Und mein heutiger Gast verrät, warum dieses People-Pleasing und Lächel doch mal oder auch so Konfliktscheue gar nicht so viel mit echter Freundlichkeit zu tun hat und was eine eigentlich wirklich echte freundliche Haltung ausmacht und wie wir auch gerade in schwierigen Situationen wirklich freundlich reagieren können. Und so viel kann ich auch schon mal verraten zu meinem Gast. Sie hat mich in diesem ganzen Thema sehr beeinflusst, weil seitdem ich ihr und ihren Inhalten so begegnet bin, achte ich im Alltag viel, viel mehr darauf. Und das hat wirklich für mich etwas zum Positiven verändert. Also ich hoffe, das wird auch diese Folge für euch tun. Und deswegen stelle ich sie euch jetzt einmal vor. Nora Blum ist Psychologin, Unternehmerin und eine der führenden Stimmen für ein freundlicheres Miteinander in unserer Gesellschaft. Nora hat sich als Gründerin des Online-Therapie-Startups Selfapy jahrelang für den einfachen Zugang zu psychologischer Hilfe eingesetzt, und in ihrer Zeit als Geschäftsführerin mit zeitweise über 100 Mitarbeitenden hat sie nicht nur gelernt, wie essentiell mentale Gesundheit und Resilienz im Berufsalltag sind, sondern auch, wie Freundlichkeit im Wirtschaftsleben oft total unterschätzt wird und auch mit Schwäche verwechselt wird. Und das will sie ändern. Und deswegen widmet sich Nora seit einem Jahr der radikalen Freundlichkeit. Da hat sie auch gerade ein Buch drüber geschrieben. Es ist ein Ansatz, der zeigt, wie ein maximal empathischer und wohlwollender Umgang mit anderen, aber auch uns selbst, unser Leben richtig bereichern kann. Ja, und ihr Buch Radikale Freundlichkeit, selber Name, ist gerade im März 2025 erschienen, sofort zum Spiegel-Bestseller geworden. Also super relevant, das Thema gerade. Und in ihren Vorträgen und Coachings teilt sie wissenschaftliche Erkenntnisse, persönliche Erfahrungen und praktische Strategien, um eben diese Freundlichkeit als Superkraft im Leben und im Beruf zu nutzen. Und heute teilt sie es auch hier im Podcast. Herzlich willkommen, Nora.
Hallo Eva, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, und danke für diese schöne, lange Intro.
Sehr gerne, ja. Du, Nora, was ich mit dir total verbinde, ist, dass du auf Social Media ganz oft so Momente teilst, in denen du irgendwie sowas erlebt hast, so irgendwie Freundlichkeit eine Rolle gespielt hat, wo es vielleicht eine Unterhaltung stattgefunden hat, die du so beobachtet hast, oder wo du selber vielleicht irgendwie eine Interaktion mit jemandem hattest und Freundlichkeit mit im Spiel war oder auch Unfreundlichkeit. Deswegen, welche ja so freundliche Geste oder Tat hast du denn selber vor ganz kurzer Zeit erst erlebt?
Oh, schöne Frage. Also ich finde, wenn man sein Auge dahin schult, freundliche Gesten mitzuerleben im Umfeld, dann begegnen die einem gefühlt auch viel häufiger. Wenn man so ein bisschen seinen Blick dahin schult, wirklich auf die Kleinigkeiten im Alltag zu achten, statt nur auf das Negative, also dieses typisch Deutsche. Und ich hatte das neulich im Zug, das ist eine Geschichte, das hat mich irgendwie so, das hat so bei mir nachgeklungen. Da war ich total gestresst und kam gerade von einer anderen Stadt abends spät nach Hause und ich hatte irgendwie den ganzen Tag schon Termine und ich war super gestresst und saß im Zug und hämmerte so ein bisschen auf meine Laptop-Tasten ein. Vielleicht kennt ihr ein oder der andere das. Und dann habe ich einmal so eine E-Mail aufgemacht und die war einfach so unfassbar nervig. Und ich habe so richtig so, oh, gesagt. Also so frustriert, mich so ein bisschen zurückgelehnt. Und dann hat die Frau, die ganze Zeit schon neben mir saß, mir eine Tüte Bonbons hingehalten und hat gesagt, manche Tage sind einfach für die Tonne. Und das war irgendwie so ein schöner Moment der Freundlichkeit für mich. Der war nämlich einfach so simpel und trotzdem für mich so wertvoll in dem Moment. Ich habe mich einfach so gesehen gefühlt und verbunden gefühlt und das fand ich so aufmerksam und schön. Und ich glaube, das sind so diese kleinen Momente, die wir alle viel zu selten momentan erleben, aber die einem ganz viel geben können.
Ja, ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, seitdem du das seit einiger Zeit ja immer mal wieder auch teilst öffentlich, was du da so erlebst, hat sich auch meine Aufmerksamkeit darauf total verschärft. Das ist ein ganz typisches Phänomen, ne? So Dinge, die eigentlich immer wieder so passieren im Alltag, dass man die dann plötzlich bewusster wahrnimmt. Und mir passiert das nämlich auch ganz oft dazwischen. Also bin ich dir schon mal sehr dankbar für.
Schön, da freue ich mich.
Wie kamst du selber denn zu diesem Thema? Und was würdest du sagen, warum ist das aktuell so relevant?
Also ich bin selbst über verschiedene Wege zu diesem Thema Freundlichkeit gekommen. Ich habe, wie du ja schon erzählt hast, davor Selfie gegründet und aufgebaut. Und ich war einfach sehr früh in dieser Führungsverantwortlichkeit in der Firma und war einfach sehr viel früh Unternehmerin in dieser Unternehmenswelt. Und da ist mir als junge Führungskraft schon immer wieder das Stigma begegnet, dass meine Freundlichkeit mit Schwäche verwechselt wird. Und dass ich für weniger professionell wahrgenommen werde, dadurch, dass ich sehr freundlich mit Konkurrenten, mit allen möglichen Menschen in der Branche umgehe und dass doch noch immer mehr Menschen diesem alten Führungsbild irgendwie anhängig sind, dass Freundlichkeit schwach ist und dass ein wahrer Unternehmer oder eine wahre Unternehmerin die Ellenbogen ausfahren muss. Und das war etwas, was mich damals schon immer beschäftigt hat, also die Frage, wie freundlich darf ich eigentlich in der Unternehmenswelt sein, um trotzdem respektiert zu werden. Und dieses gleiche Stigma von Freundlichkeit sehe ich nicht nur im Job, sondern auch in der Gesellschaft. Ich glaube, wir können uns ja vielleicht darauf einigen, dass momentan so Freundlichkeit nicht so ultra in ist in unserer Gesellschaft und nicht so richtig hoch im Kurs. Und das ist total schade, weil wir ja aktuell riesig große Zahlen an Einsamkeit haben in der Gesellschaft. Wir haben viele hohe Zahlen an Stress, an Depressionen und eigentlich ist Freundlichkeit und ein freundlicher Umgang miteinander genau das, was jetzt gut helfen könnte, mit den gesellschaftlichen Krisen dieser Welt und dieser Zeit umzugehen. Und gleichzeitig pushen wir uns immer wieder auf dieses mehr Härte und drehen uns sehr viel um uns selbst. Und ich glaube, dass wir mit Freundlichkeit sowohl im Job als auch im Leben ganz viel erreichen können und ganz viel tun können für uns selbst und fürs Miteinander. Und diesen Wert von Freundlichkeit, den wollte ich mit meinem Buch den Menschen erzählen und vielleicht sie daran auch erinnern, wie gut es sich anfühlt, wenn man freundlicher miteinander umgeht.
Ja, du hast gerade gesagt, man kann ganz viel damit erreichen. Was denn zum Beispiel?
Also zum einen ist Freundlichkeit und freundlicher Umgang miteinander einfach wahnsinnig gut für unsere eigene Lebenszufriedenheit. Es gibt ganz viele tolle Studien dazu, die zeigen, wenn man Menschen darum bittet oder den Auftrag gibt, über 3 Wochen hinweg, jeden Tag, jede Woche ein paar freundliche Gesten auszuführen für andere. Also beispielsweise jemanden auf einen Kaffee einzuladen oder vielleicht jemandem ein kleines Geschenk mitbringen oder auch nur ein wertschätzendes Gespräch mit einer Kollegin oder einem Kollegen zu machen, dass das sofort unsere Lebenszufriedenheit steigert und unser Gefühl von sozialer Verbundenheit. Und noch mehr auch, als wenn man über den gleichen Zeitraum hinweg selbstfürsorgliche Handlungen durchführt. Also wenn man sagt, du hast sozusagen die Wahl, eine Gruppe macht etwas für andere, irgendwie dreimal die Woche und eine andere Gruppe soll dreimal die Woche etwas Schönes für sich selbst machen, dass in tendenziell diejenigen, die für was andere, für andere Menschen etwas Positives tun, dass die eine noch höhere Zufriedenheit am Ende der Woche haben. Und das fand ich wahnsinnig spannend, diese Forschung, weil wir momentan schon, finde ich, einen Trend auf Selbstfürsorge legen, was ich auch super finde. Also das will ich gar nicht kleinreden. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir uns gerade auch im Stress oft tendieren, um uns selbst uns zu drehen. Und dass gerade dann es auch manchmal hilfreich sein kann, nach außen zu gehen und jemand anderen zu helfen, jemand anderem etwas Gutes zu tun, wieder in die Gemeinschaft zu gehen. Und dass man damit einfach sehr viel sich selbst Gutes tut. Das kann man erstmal damit erreichen.
Ich bin total fasziniert, ehrlich gesagt, davon, weil ich auch jetzt gar nicht so gedacht hätte, dass es so einen großen Effekt macht, dass wenn man eigentlich ja eher was für andere macht, ne, dass sich das so stark auf das Wohlbefinden auswirkt. Also richtig, richtig coole.
Aber wir sind ja soziale Wesen und die Natur belohnt uns einfach ganz viel dafür, wenn wir freundlich zu anderen sind, weil wir damals als Spezies so gar nicht ohne überleben konnten. Wir mussten einander unterstützen, einander helfen, um zu überleben. Und deswegen hat die Natur es auch so eingerichtet, um dieses Verhalten in uns immer wieder zu motivieren, dass wir dem immer wieder nachgehen, dass, wenn wir uns so verhalten, ganz viele Glücksgefühle ausgeschüttet werden. Deswegen fühlt es sich so gut an. Und gleichzeitig ist es so, dass wir durch diese freundlichen Gesten anderen gegenüber unsere sozialen Verbindungen stärken und dadurch dieses Gefühl bekommen, in Sicherheit zu sein. So ganz evolutionär betrachtet, so wir sind in einer Gruppe, wir helfen anderen. Wir können uns entspannen, wir sind in Sicherheit, wir sind nicht in Isolation, wir sind das Gegenteil von einsam. Mhm. Und das hat einfach wahnsinnig gute Effekte auf unser Stresserleben und auch auf unsere körperliche Gesundheit. Und ich habe das Gefühl, das gerät momentan total in Vergessenheit. Und deswegen möchte ich das den Leuten einfach zeigen, wie viel wir gewinnen können damit, wenn wir freundlicher miteinander umgehen.
Und es ist ja eigentlich auch ein sehr leichter Weg, ne? Also da braucht man meistens ja nicht irgendwie extrem viel Zeit oder Budget für oder so, ne?
Null.
Einfach nur jemandem alleine eine wertschätzende Nachricht zu schreiben oder so, ne? Auch da, du hast gerade so ein paar Gesten auch angesprochen, ne? Jemanden auf einen Kaffee einladen, vielleicht mal was Nettes sagen oder so. Ich achte da auch viel, viel mehr drauf inzwischen. Diese random acts of kindness, sagt man ja auch oft, ne? Zum Beispiel eben auch, wenn es zum Beispiel um Bewertungen geht. Ne, seitdem ich selber diesen Podcast mache oder auch mein Buch geschrieben habe, hinterlasse ich viel öfter eine Bewertung für jemanden, weil ich weiß, wie wichtig das ist für diejenigen, die das machen. Also vielleicht auch an der Stelle ein kleiner Reminder für diejenigen, die zuhören, gerne eine Bewertung hinterlassen, weil das einfach hilft, ne, für diejenigen, die das irgendwie machen. Und auch das ist ein random act of kindness, eine kleine Freundlichkeit, die man in die Welt geben kann. Hast du noch vielleicht ein, zwei andere Beispiele, die so nichts kosten und eigentlich ganz schnell gehen?
Ich kann dir eins sagen, ich bin gestern Bus gefahren zu einer Lesung für mein Buch und ich bin in so einem Vierer, habe ich mich reingesetzt und ich habe mich hingesetzt und einfach Hallo gesagt. Und die Leute, und die drei, die da mit mir saßen, haben kurz hochgeschaut. Es war eine ältere Dame, die gerade ein Buch las und noch eine andere. Die haben mich angeguckt, waren kurz verwirrt und haben gesagt, guten Abend. Und dann haben alle wieder zurückgeguckt. Ja. Und das war ein schönes, kleines Gefühl für uns alle, die wir da saßen. So. Das sind so Kleinigkeiten. Ich bin auch in Hamburg, da ist es nochmal ein bisschen einfacher, Leute auf der Straße zu grüßen als in Berlin. Aber ich sage ganz oft, ich nicke ganz oft Leuten zu auf der Straße und die freuen sich dann. Man bekommt einfach wahnsinnig viel Freundlichkeit zurück. Mhm. Das ist das eine. Und vielleicht so im Joballtag, weil es ja eher auch hier ein Job-Podcast ist, sind es natürlich auch die Kleinigkeiten. Also es ist dieses morgens im Büro vielleicht den Kollegen oder die Kollegin fragen, was sie noch für schöne Pläne haben für den Tag oder wie der gestrige Abend war und dann nicht nur zuhören und direkt selbst zu antworten, was man selbst so Schönes vorhat oder wie es einem selbst geht, sondern wirklich zu probieren, mal so 3 Minuten beim Gegenüber zu bleiben. Klingt gar nicht so lang, ist aber relativ schwierig für uns, weil wir super gerne einfach auch über uns selbst reden, was auch total menschlich ist. Aber wirklich diese 3 oder 5 Minuten mal beim Gegenüber zu bleiben, nachzufragen und sich die Sachen auch zu merken, und notfalls sich auch eine kleine Notiz zu machen, um dann am nächsten Tag nochmal nachzufragen, wie war denn der Abend mit deiner Freundin, den du heute geplant hast oder so. Und das zeigt direkt von so ein bisschen Wertschätzung und ich sehe dich, ich nehme dich ernst. Und es macht was mit einem. Es gibt einem einfach das Gefühl, ein bisschen verbundener im Büro zu sein. Es kostet einfach wirklich gar nichts. Und natürlich auch mal sowas wie was Kleines mitbringen, Kaffee mitbringen oder auch jemanden zu fragen, ob er mit möchte zum Mittagessen, den man jetzt nicht unbedingt fragen würde, aber wo man weiß, ach, der ist dann sonst auch ein bisschen alleine vielleicht. Mhm. Das sind so diese Kleinigkeiten, mit denen wir anderen was Gutes tun können.
Ja, ich bin so ein Mensch, dass ich manchmal auf so ein Post-it irgendwie so eine kleine Botschaft schreibe.
Oh,
Irgendwie so, hallo, schön,
schön.
dass du da bist oder so. Oder auch meinem Freund schreibe ich manchmal was, wenn ich irgendwie wegfahre oder so.
Schön.
Und dann klebe ich das an den Spiegel und wenn er dann aufsteht, dann liest er das morgens.
Oh, wie schön.
Und das habe ich manchmal aber auch mit KollegInnen gemacht, wo ich einfach so was Kleines auf deren Arbeitsplatz gepinnt habe. Und das finde ich, also ich finde es auch selber total schön.
Ja.
Aber es ist auch so was ganz Einfaches, was wirklich, es kostet 2 Sekunden und es hat eine riesige Wirkung. Also eigentlich können
Komplett.
wir das durchaus, wenn wir jetzt einfach nur zum reinen Effizienzgedanken, ne, was gebe
Ja.
ich rein und was kriege ich raus, denken, da bringt das ja schon echt extrem viel.
Komplett. Und es gibt auch wirklich ganz viel Forschung auch dazu. Zum Beispiel über eine Studie, die wurde im Unternehmen Coca-Cola durchgeführt, wo die auch einen Teil der Mitarbeitenden gesagt haben, hier jetzt auch über die nächsten 3 Wochen, führt jede Woche irgendwie 3 kleine freundliche Gesten aus für eure Kolleginnen und Kollegen. Und am Ende dieses Zeitpunkts konnte man zum einen feststellen, dass das Zufriedenheitslevel von allen Beteiligten im Unternehmen extrem gestiegen war. Also von denen, die diese freundlichen Gesten ausführten, die sie empfangen, alle Unbeteiligten, alle waren ein bisschen zufriedener im Job. Und auch, dass insgesamt das so einen Verbreitungseffekt hatte. Also auch solche Teilnehmende, die gar nichts von diesem Experiment wussten oder auch die Freundlichkeit empfangen haben, die waren automatisch selbstfreundlicher. Und
Wurden
das
angesteckt.
ganze Level an Freundlichkeit im Unternehmen wurde gesteigert. Und das hatte natürlich einen Einfluss auf die Motivation und die Zufriedenheit auch im Unternehmen. Und das finde ich, ist total schön zu sehen, was so eine positive Arbeitskultur auch bewirken kann. An dieser Stelle ist mir aber auch nochmal total wichtig zu sagen, dass ich mit radikaler Freundlichkeit nicht diese Fake-Harmonie meine. Das
Ach, da wollte
ist.
ich gerade drauf
Ah,
eingehen.
Entschuldigung,
Wie gut.
wollte nicht. Aber ich finde, es ist so wichtig, weil man das oft missversteht und verwechselt. Und ich finde auch gerade im Job ist das ganz wichtig, das zu differenzieren, weil ich überhaupt gar kein Fan von dieser Fake-Harmonie bin. In der Tat glaube ich, dass ein großer, großer Effekt von Unfreundlichkeit im Büro dadurch besteht, dass wir uns eben kritische Dinge nicht sagen oder zu spät. Und dadurch so den Ärger in uns schon so hochköcheln lassen, bis wir dann irgendwann explodieren und es wirklich gar nicht mehr schaffen, es freundlich zu sagen oder halt der Person total aus dem Weg gehen oder noch schlimmer über die Person lästern, weil wir es ja halt nicht schaffen, es ihr direkt zu sagen. Und diese Fake-Harmonie ist ganz toxisch fürs Unternehmen. Und deswegen ist für mich so ein riesiger Akt der Freundlichkeit im Büro und auch im Privaten ganz doll, kritische Themen frühzeitig und transparent anzusprechen.
Ja, wie schaffe ich das denn, freundlich und radikal freundlich und radikal ehrlich zugleich zu sein?
Ja, gar nicht so einfach. Kurzer Schwenk, wenn ich darf, zu radikal ehrlich. Ich habe das nämlich
Ja.
gerade. Kennst du das Buch?
Nein.
Ich habe gerade das Buch dazu gelesen. Da ist wirklich ganz viel schwieriger Kram drin, muss ich sagen. Also das wusste ich
Also
gar
keine
nicht.
Empfehlung an
Nein,
der
überhaupt gar keine
Stelle.
Empfehlung. Das muss ich kurz hier allen Hörenden erzählen. Der schreibt nämlich, da geht's bei der radikalen Ehrlichkeit, geht's bei dem da so weit, dass er sagt, in der Psychotherapiesitzung, deswegen ist es ja für dich als Psychotherapeutin interessant, sollte man doch, wenn man seine Patientin sexy findet, der das auch direkt genauso sagen. Weil man muss ja radikal ehrlich in Bezug auf alle Themen sein. Und der sagt dann seinen Patientinnen als Beispiel, erzählt er dann diese Konversation mit seinen Patientinnen, wo er sagt, ich finde sie schon wirklich sehr sexy und sehr anziehend. Und das
Boah,
als
schwierig.
Positivbeispiel. Ich habe
Ja.
das so gelesen und dachte, oh wow, okay, alles klar. Genau.
Ethisch auf jeden Fall sehr fragwürdig,
Ganz
aber gut, das ist ein
fragwürdig,
anderes
aber
Thema,
natürlich
ja.
amerikanischer Schriftsteller. Aber das ist kurzer Schwenk aus einem Buch, was ich gerade gelesen habe, weil ich immer wieder nach radikaler Ehrlichkeit gefragt werde und inwieweit das ähnlich ist. Und jetzt kann ich sagen, doch nicht so sehr. Aber ganz doll geht es natürlich trotzdem bei Freundlichkeit auch um das Thema Ehrlichkeit. Und ich glaube, das Erste, wie man es schafft, ist, sich wirklich bewusst zu machen, dass es ein Akt der Freundlichkeit ist, kritische Themen anzusprechen. Ich glaube, viele von uns neigen ja zu diesem konfliktscheuen Verhalten. People-pleasing wird ja auch oft genannt, ne? Und ich muss mir da auch selbst die ganze Zeit an die eigene Nase fassen, weil das war, glaube ich, auch mein größtes Manko in meiner Zeit als Geschäftsführerin von Selfepi, dass ich ein bisschen Konflikten eher aus dem Weg gegangen bin und viel zu spät kritisches Feedback gegeben habe. Und ich glaube, da muss man sich bewusst machen, dass das nicht freundlich ist, sondern wirklich ganz schwierig ist, auch für die Mitarbeitenden oder für die Kolleginnen und Kollegen, weil es so intransparent ist. Und ich glaube, das sich erstmal klar zu machen, es ist ein Akt der Freundlichkeit, wenn ich Kritik frühzeitig anspreche. Clear is kind, sage ich immer. Das ist, glaube ich, so der erste wichtige Schritt, weil dann kann man auch seinen Werten treu sein oder dann muss man letztendlich kritisches Feedback geben, wenn man seinen Werten treu sein will. Und danach geht es natürlich wirklich darum, ne, ja, also die Intention zu benennen, dass man eben nichts bös meint, wenn man etwas Kritisches anspricht, es frühzeitig zu tun, die richtigen Rahmenbedingungen walten lässt, also es unter vier Augen anzusprechen, es frühzeitig zu machen, aber jetzt auch vielleicht nicht gerade, wenn man noch so komplett in der hochgekochten Emotion mittendrin steckt. Und dann natürlich, wie man es anbringt, gewaltfreie Kommunikation ist ja auch dein Thema bestimmt, dass man Ich-Botschaften sendet und keine...
Wir können ja vielleicht mal ein Beispiel nehmen. Ja. Das ist, glaube ich, manchmal ein bisschen plastischer. Also ich nehme jetzt mal so was ganz Simples vielleicht. Bitte. Es ist jemand im Team, also wir haben immer ein Team-Meeting, dienstags um 14 Uhr. Ja. Und es gibt eine Person, die einfach immer zu spät kommt.
Oh, ja.
Ja, du sagst schon gleich, oh ja, alles schon erlebt. Genau, die immer zu spät kommen. Also wo es jetzt nicht nur geht um, oh, einmal war irgendwie Straßenverkehr super krass, ich bin nicht durchgekommen, was auch immer, sondern es ist wirklich so chronisch und man merkt auch langsam, dass das einfach nervt, dass alle am Anfang da sitzen und denken, okay, wo ist denn Peter schon wieder geblieben und Peter ist immer noch nicht da und es wird so ein Muster.
Ja.
Wie kann man das ansprechen?
Also ich finde... Am Anfang, also ich benutze eigentlich immer die Regeln der gewaltfreien Kommunikation. Dabei geht es darum, erstmal das Verhalten zu beschreiben. Also beispielsweise jetzt hier, ich habe gemerkt, dass du mehrfach jetzt schon zu spät gekommen bist zum Meeting. Das natürlich in Einzelgespräch, ne, und nicht vor der gesammelten Truppe, sondern erstmal das in der Truppe zur Kenntnis nehmen und danach aber die Person zur Seite nehmen. Und ich würde auch gar nicht warten, bis das schon 4, 5 Mal passiert ist. Ich finde eigentlich 2 Mal hintereinander reicht schon, um zu sagen, hey, pass auf. Du bist jetzt schon zum wiederholten Male zu spät gekommen, also so die Situation schildern. Danach sagen, was das für Effekte hat bei dir oder welche Bedürfnisse das bei dir widerspricht. Also du, bei mir löst das Gefühl aus, dass das Meeting für dich nicht wichtig ist. Außerdem stört es für mich meinen Gesprächsfluss im Meeting. Und dann einen Wunsch veräußern danach. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal pünktlich bist. Oder es ist wichtig für unsere Zusammenarbeit, dass du beim nächsten Mal pünktlich bist. Und damit unterstellt man eben keine falsche
Intention oder eine böse Absicht oder
genau.
so.
Genau, also nicht sagen, ey, du bist total respektlos, du bist jetzt zu spät gekommen, weil damit sage ich ja, du bist respektlos oder du meinst das respektlos, sondern eher den Effekt schildern, nachdem man die Situation geschildert hat.
Ja, und man bleibt halt sehr bei sich, ne? Also ich nehme wahr, das macht mit mir dies und jenes, das wünsche ich mir von dir. Ja,
genau.
Schön. Ja, danke
für das Beispiel. Wirklich, und das ist auch wieder dieses, wenn es dann aber nicht sich bessert, auch wirklich Konsequenzen walten zu lassen, weil ansonsten ist es auch nicht fair den anderen gegenüber. Also da auch sich klar zu machen, es ist auch dann freundlich, konsequent zu sein und das auch wirklich frühzeitig anzusprechen und es anzusprechen, als das einfach so unter den Teppich zu kehren.
Mhm. Ja. Und sag mal, manchmal gibt es ja auch Momente, da sind eben gerade die Emotionen sehr hochgekocht. Also ich war jetzt eben gerade ganz kurz was von Straßenverkehr gesagt, jetzt bin ich auch genau da irgendwie hängen geblieben im Kopf. Wenn es irgendwie so eine hitzige Debatte gibt oder so, Vorfahrt genommen, keine Ahnung, Fahrradfahrer, Autofahrer ist immer eine blöde Kombination. Ja. Wie schafft man das denn selbst, wenn man merkt, ich falle gerade in so eine ganz wütende, ausladende Kommunikation, sich in so einem Moment irgendwie trotzdem noch mal kurz zu sammeln und so kurz zu überlegen, okay, warte mal, vielleicht ist jetzt hier einfach das unfreundlichste, ausladendste Schimpfwort auch nicht die beste Wahl. Wie kriegt man das hin?
Ja, also ich glaube, das kennen wir ja alle. Ich kenne das auf jeden Fall, wenn ich im akuten Stress bin, ich werde dann so ungenießbar. Also ich merke dann auch selbst, ich kann dann, sehr schwierig fällt es mir dann freundlich zu bleiben. Und wenn dann nur jemand irgendwie ein bisschen zu laut lacht, dann werde ich schon so ein bisschen angespannt. Und also meine Tipps, die ich auch im Buch, von denen ich auch im Buch erzähle, ist, zum einen geht es immer darum, einmal kurz durchzuatmen, ne? So aus diesem Automatismus rauszukommen, sofort zu reagieren. Danach, gerade wenn man im akuten Stress ist, ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, sich auch bewusst zu machen, dass man gerade im Stress ist. Also, dass man gerade besonders gereizt ist, weil sonst sieht man das Verhalten von anderen sehr kritisch oder ist total gereizt auf andere und kann das gar nicht reflektieren. Also, das ist natürlich wichtig zu wissen, so, okay, ich bin jetzt gerade extrem wütend auf meine Kollegin, aber ich bin auch sehr gestresst. Vielleicht bin ich auch gerade das Problem sozusagen. Also ein Bewusstsein.
Oder ein Teil zumindest.
Ja, ein Teil zumindest. Ein Bewusstsein für seinen eigenen Verfassungszustand zu bekommen, um auch sein Verhalten dann so ein bisschen einschätzen zu können. Und dann entweder sich aus der Situation rausziehen. Also man muss nicht, wenn man gerade eh super angespannt und gestresst ist, muss man jetzt nicht auch noch gerade jetzt, wenn man dem aus dem Weg gehen kann, in ein Gespräch gehen mit dem Kollegen, der einen sowieso gerne auf die Palme bringt. Sondern wenn es möglich ist, der Situation aus dem Weg gehen. Und ansonsten bin ich ein Riesenfan davon, es einfach zu flaggen, dass man heute keinen guten Tag hat. Also, dass man auch wirklich schon im Teammeeting morgens sagt, Leute, ich habe super wenig geschlafen. Ich bin ultra angespannt heute. Mir fällt es heute ein bisschen schwieriger, freundlich zu sein. Wenn ihr davon was abbekommt, tut mir das leid. Bitte nehmt es nicht persönlich. Und sofort können die anderen es ein bisschen besser einordnen. Ja. Müssen es nicht persönlich nehmen. Dann muss ich das nicht so hochschaukeln. Dann müssen die nicht nach Hause gehen und sagen, wieso war Nora heute so zickig zu mir oder so angespannt zu mir? Habe ich was falsch gemacht? Sondern die wissen das einzuordnen. Und oft schaukelt sich dadurch dann einfach nicht so hoch.
Ja, ich hatte ja auch mal hier Magdalena Rogel zu Gast und die hat auch gesagt, manchmal hilft es total am Anfang eines Meetings, ein Clearing zu machen. Ne? Ja. Also wo man genau das einmal ganz kurz sagt, okay, wo stehe ich gerade, damit es einfach klar ist für alle anderen und einordnenbar.
Ja, schön. Ja. Finde ich, genau. Hilft sehr.
Ja, ich drehe nochmal ein bisschen die Perspektive um. Ich habe ja jetzt gerade was gesagt, okay, was ist, wenn ich gerade total am Anschlag bin und irgendwie vielleicht viel unfreundlicher reagiere, als ich ja sonst so von mir gewöhnt bin. Wie ist es denn andersrum, wenn man jetzt extrem unfreundlichen Menschen begegnet und da freundlich bleiben möchte, auch wenn einem vielleicht innerlich der Kragen platzt? Weil ich dachte so in Vorbereitung auf den Podcast so ein bisschen, wie ist das zum Beispiel bei so Flugpersonal, ne, oder so Servicekräften, das ist so ganz klassisch, wo du einfach manchmal denkst, ey, wo nehmt ihr eure Geduld und eure Kontenance her? Ja. Ich wäre schon längst einfach komplett ausgeflippt. Wie kriegt man das hin? Ich finde, das ist echt ein Skill, in solchen Momenten ruhig und wirklich auch freundlich zu bleiben.
Ja, ist Meisterklasse, würde ich auch sagen. Auf jeden Fall das absolut Schwierigste. Und ich musste auch immer selbst über mich schmunzeln, wenn ich selbst irgendwie in der Bahn oder U-Bahn bin und plötzlich so angepöbelt werde, komplett zu Unrecht. Und dann sitze ich da und denke, ich habe ein Buch über radikale Freundlichkeit geschrieben. Das fällt mir jetzt gerade doch wirklich auch selbst relativ schwer.
Ich habe ein Buch über mentale Gesundheit geschrieben und habe auch nicht immer nur gute Tage. So viel kann ich sagen.
Ich glaube, das gehört auch dazu. Aber es ist auf jeden Fall die Meisterklasse. Aber auf der anderen Seite sehe ich da drin den größten Hebel auch für unsere eigene Zufriedenheit, weil unfreundliche Menschen können uns einfach überall begegnen und wir können das auch nicht kontrollieren. Also das passiert einfach jeden Tag mal, dass uns jemand irgendwie in der U-Bahn dumm anmacht oder im Büro, dass da jemand irgendwie schnippisch auf uns reagiert. Und wenn wir da immer drauf einsteigen, sind wir so ein bisschen der Sprungball der Launen von anderen. Und ich sehe da einen Riesenhebel darin für mehr Unabhängigkeit in Bezug auf meine eigene Zufriedenheit, wenn ich mich schaffe, mich davon ein bisschen unabhängig zu machen, von der Unfreundlichkeit oder den Launen von anderen Menschen. Und mir hilft dabei zum einen das Wissen darum, dass es leider schon ganz viele Studien dazu gibt oder glücklicherweise, die zeigen, dass wenn wir zurückschimpfen, wenn wir zurückschlagen, dass das meistens unser Ärgerlevel nur noch viel mehr erhöht. Also wenn jemand, auf den wir wirklich sauer sind, wenn wir dann die Chance haben, unsere Wut an dem auch auszulassen oder zum Beispiel auf den Boxball danach einzuschlagen und in irgendeiner Weise unserem Ärger Luft zu machen, Studien zeigen, dass wir danach sehr viel verärgerter sind in der Tat, als wenn wir einfach atmen. So, das bedeutet trotzdem nicht, dass man sich alles gefallen lassen soll, aber letztendlich finde ich das erstmal schon gut im Hinterkopf zu wissen, okay, wenn ich jetzt zurückschimpfe, dann bin ich danach meistens nur noch viel angespannter. Und ich glaube, wir kennen das auch alle. Also wenn jemand uns irgendwie anpumpt, dann pumpen wir zurück, dann pumpt die andere Person wieder zurück und dann sind alle irgendwie schlecht gelaunt. Hilft meistens selbst einem nicht so richtig. Was hilft? Durchatmen wieder, kurz aus dem Automatismus rauskommen. Und dann, ganz wichtig, es nicht so persönlich zu nehmen. Weil oft, auch wenn wir so getriggert sind durch das Verhalten eines anderen, ist es ganz oft so, dass wir die Sachen zu uns rübernehmen und denken, wieso bist du gerade zu mir? Das ist ja total eine Frechheit von dir. Du kannst doch nicht so mit mir umgehen. Das geht ja wohl gar nicht. Und was habe ich dir denn getan? So kennt man, ne? Das ist die eine Alternative, wie man sozusagen das interpretieren kann. Man kann aber auch draufschauen und sagen, was ist denn bei dem heute los, dass der so angespannt ist, dass der so mit anderen Menschen umgeht? Und es erstmal so ein bisschen von sich selbst und seinem persönlichen Wert und seiner Person wegnehmen. Erstmal sagen, okay, was ist denn beim Gegenüber los? dass der so angespannt ist. Und sehr, sehr oft sind ja Menschen, die ruppig zu uns sind, die ausfallend sind, die unfreundlich zu uns sind aus dem Nichts, ja nicht freiwillig so, sondern die hatten einfach entweder einen richtigen Scheißtag, was wir auch alle kennen, oder auch einfach ein schwieriges Leben und haben es nicht wirklich besser gelernt oder beigebracht bekommen, freundlich mit anderen Menschen umzugehen. Und das soll wieder nicht ihre Unfreundlichkeit entschuldigen. Und das bedeutet auch nicht, dass man nichts sagen kann, aber man kann so ein bisschen gelassener darauf gucken und sagen, puh, also das muss ich jetzt nicht zu mir nehmen. Ich muss das jetzt nicht so persönlich nehmen. Ich wurde jetzt vor ein paar Tagen, als ich da in dieser U-Bahn war und eine Frau mich so unfreundlich angepumpt hat, habe ich auch erstmal gedacht, was ist denn hier los? Und danach habe ich gedacht, jemand, der morgens schon so unfreundlich zu mir ist, herrje, muss diese arme Frau heute gestresst sein oder schlecht gelaunt oder die muss wahrscheinlich schon ganz schön viel Selbstunfreundlichkeit erlebt haben in ihrem Leben, dass die so selbst denkt, dass solche Umgangsformen in Ordnung sind. Mhm. Und dann habe ich erstmal ein bisschen Empathie mit der Person. Und dann kann man natürlich trotzdem, entweder man je nachdem, wie blöd man behandelt wurde, entweder man kann es dann auch mal wegatmen und irgendwie ein bisschen gelassen und mit Freundlichkeit darauf reagieren. Oder man kann was sagen, aber dann macht man es nicht aus so einer aggressiven Haltung, sondern aus einer Haltung von Freundlichkeit heraus.
Mhm. Ja, ja. Ich finde einen Punkt ganz wichtig, den du gerade gesagt hast, nämlich dieses, okay, wenn man dann zurückschimpft, ne, und sich quasi mit reinsteigert, meistens haben beide dann verloren. Also das schaukelt sich ja meistens so hoch, ne. Trotzdem hast du auch eine andere Sache noch gesagt, nämlich dieses, ne, was ist, wenn ich zum Beispiel gegen den Boxsack schlage? Und ich glaube, in manchen Situationen kann das hilfreich sein, weil, ne, bevor du jetzt, sag ich mal, jemandem anderen schadest, und wirklich merkt auch, das mit dem Atmen schaffe ich nicht mehr. Ist ja manchmal so. Und man einfach merkt, das ist dann so körperlich, dass man diese körperliche Energie gerade irgendwo hingeben muss. Heißt, in Sofa, in Kissen, irgendwo drauf rein, ne? Hauptsache halt nicht an die Person oder einmal ordentlich laut einfach schreien irgendwie im eigenen Zimmer Tür zu. Ich finde es nur trotzdem wichtig, das zu sagen, dass das auch auf jeden Fall eine ganz kurzfristige Strategie sein kann, solange man nicht anderen Menschen damit schadet. Ne? Weil manche brauchen das, glaube ich, diese körperliche Energie so loszuwerden in dem Moment.
Also bevor man die andere Person schlägt, dann doch lieber erstmal auf den Kissen schlagen. Da würde ich mitgehen. Genau, und grundsätzlich, es geht auch nicht darum, seine Gefühle oder seinen Ärger über die andere Person so zu unterdrücken. Gar nicht.
Ja, wichtige Botschaft, ja.
Man soll, Wut ist auch total wichtig, ist ja auch ein total wichtiges Signal dafür, dass unsere Grenze überschritten wurde.
Sehr, ja.
Und gleichzeitig muss man sich nicht auf alle Gefühle so frei einlassen und darauf einsteigen, sondern man kann damit einmal tief durchatmen und irgendwie da ein bisschen Gelassenheit auf die Situation entschärfen und am Ende haben da irgendwie alle von gewonnen.
Ja, ja. Ich glaube, manche Menschen haben auch eine ganz große Hürde und Schwierigkeiten damit, sich selbst gegenüber freundlich zu sein. Weil wir haben jetzt gerade ganz viel über so verschiedene Situationen mit anderen gesprochen und was mache ich dann, wie kann ich da reagieren? Und ich weiß, dass du es auch in deinem Buch thematisiert hast. Wie findet man einen liebevolleren, freundlicheren, mitfühlenderen Umgang mit sich selbst?
Ja, großes Thema, ne?
Gibt ja auch nicht umsonst ein eigenes Kapitel dazu.
Ja, und gibt natürlich auch viele, viele Bücher, die sich mit dem Thema Selbstliebe und Selbstfürsorge beschäftigt haben, weil es einfach so wichtig ist. Also es ist zum einen, ist es auch verbunden mit der Freundlichkeit, die wir anderen gegenüber geben können, einfach weil wir, wenn wir uns selbst die ganze Zeit auslaugen und selbst keine Liebe für uns und keine Freundlichkeit für uns selbst übrig haben, es uns oftmals auch ein bisschen schwerer fällt, sie wie anderen zu zeigen. Nicht immer. Also es gibt auch viele Menschen, die wirklich sehr hart mit sich selbst ins Gericht gehen und gleichzeitig sehr aufopfernd für ihre Freundinnen und Freunde sind. Aber tendenziell Studien zeigen, dass es ein bisschen zusammenhängt. Also Freundlichkeit für sich selbst, zu sich selbst und Freundlichkeit zu anderen. Wie schaffen wir das? Ja, viele, viele, viele kleine Schritte führen nach Rom, würde ich sagen. Also ich glaube, ein wichtiges Instrument, was ich auch im Buch immer wieder drüber schreibe, ist so dieser Kontakt mit sich selbst. Also erstmal irgendwie wirklich spüren, was brauche ich gerade, wie geht's mir eigentlich, was geht in mir vor, weil wir sind ja momentan wirklich Meisterinnen und Meister darin, unsere Gefühle zu ignorieren. Und ich kenne das selbst, also wenn ich irgendwie so genervt bin oder irgendwie eine blöde E-Mail empfange, zack, bin ich plötzlich auf Instagram und denke, wie kann das sein? Und ich glaube, da sind wir alle gut drin, unsere Gefühle so ein bisschen wegzudrücken und mit all den Möglichkeiten.
Ja, und erstmal mit anderen schönen Sachen zu beschäftigen.
Man kann sich ja so wundervoll ablenken mit allen möglichen Serien abends schauen oder eben Social Media oder auch was essen. Also man kann sich über so viele verschiedene Wege von seinen eigenen Gefühlen ablenken und dadurch verliert man natürlich so ein bisschen den Kontakt zu sich selbst und dann bin ich auch nicht gut in der Lage, mir das zu geben, was ich gerade brauche und ja, freundlich zu mir selbst zu sein. Oder ich gebe mir das Falsche, weil ich gar nicht genau weiß, was ich gerade eigentlich brauche. Und ich habe das selbst jahrelang gemacht, muss ich sagen. Also ich habe mich bei Selfie teilweise wirklich bis zur Erschöpfung gepusht zu noch mehr Arbeit und habe ganz das Gefühl auch für mich und meine Wünsche verloren. Ich glaube, hätte ich da doller auch mal in mich hineingespürt, hätte ich ganz klar gemerkt, so, ich brauche ein paar Tage Urlaub, ich brauche mal ein bisschen Arbeitspause. Aber das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Und ich bin natürlich auch als Psychologin gerade so im Job, wenn man merkt, man ist total überangespannt und gestresst, riesen Fan davon, auch da mal hinterzugucken, zu gucken, hey, warum pushst du dich zu so viel? Also warum treibst du dich zu so viel Arbeit, wenn man jetzt irgendwie so in so einer Stresssymptomatik gefangen ist? Was sind da so diese Glaubenssätze, die dich da zu diesem harten Verhalten dir gegenüber und dieser harten Stimme dir gegenüber antreiben? Was sind da für Glaubenssätze von, du musst immer mehr geben, du darfst keine Pausen machen, du musst perfekt sein, du musst noch mehr leisten? Was ist das? Sind das für Sätze, die deine Stimme dir da so manchmal zuruft, die nicht so ganz förderlich sind für deine Gesundheit und das wirklich mal doll zu hinterfragen?
Ja.
Was würdest du sagen als Psychotherapeutin? Das ist ja so eine große Frage, wie übt man Selbstfürsorge und Selbstfreundlichkeit, aber
ja, also zum einen würde ich sagen, ich habe schon mal eine Podcast-Folge zu dem Thema gemacht. Schön. Und zwar mit der Chrissy Münch ein tolles Interview dazu geführt. Das verlinke ich auch gerne nochmal in den Shownotes. Und das andere ist, dass ich dieses Konzept von Selbstmitgefühl sehr, sehr gerne mag. Self-Compassion ist das ja im Englischen, wo es erstmal auch darum geht, also es gibt ja so unterschiedliche Säulen davon und ich finde, eine Säule davon ist, nennt sich Common Humanity. Oh, also schön. Dieses, hey, wir alle erleben das und es geht eigentlich allen Menschen so, dass sie von Zeit zu Zeit sehr selbstkritisch sind, ne? Vielleicht auch sehr hart mit sich ins Gericht gehen. Und ich finde es total schön, über genau diesen Gedanken sich auch mit anderen zu verbinden und sich mit anderen einfach auszutauschen. Also schön. Ich gebe, ne, da bin total bei dir mit diesem, dass man auf jeden Fall gucken sollte, wo kommt das eigentlich her? Was sind so meine Glaubenssätze, diese inneren Antreiber, die man hat, ne? Und auch nochmal in die Biografie zu gucken, liebe ich ja sowieso als Psychotherapeutin, ne, dem einen so ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen. Aber so im Hier und Jetzt finde ich es einfach sehr schön, sich nochmal klar zu machen, ich bin damit einfach nicht alleine. Ja. Und ich finde, das ist oft schon so ganz so, ah, okay, so alle haben das. Und das, ich will es mir auch gerade nicht so verbieten sofort. Du sollst so nicht sein. Und warum denkst du das jetzt schon wieder so? Dann ist es so eine Meta-Abstrafung eigentlich, ne, von dem, was wir da ohnehin schon erleben und dann geht es uns eigentlich noch schlechter.
Ja.
Und diesen Common Humanity, wir alle erleben, das ist eine gemeinsame Menschlichkeit, die wir haben. Das finde ich, das ist ein sehr tröstender Gedanke irgendwie.
Schön. Super schön und hängt auch so doll mit Freundlichkeit zusammen. Also ich habe auch über Christine Neff im Buch geschrieben.
Ja,
über,
Christine Neff, die ist toll, genau. Ja.
Und über diesen Shared Humanity Faktor. Und ich glaube, auch gerade darüber können wir uns auch ganz, oder dürfen uns auch ganz häufig mit anderen Menschen mehr innerlich im Gefühl verbinden. Also wenn wir verstehen, okay, andere führen die gleichen Kämpfe wie wir und wir führen und andersrum eben auch.
Ja.
Ich glaube, das hilft uns auch ganz oft in Situationen, dieses Mitgefühl walten zu lassen, weil ich weiß, ich bin selbst angespannter, wenn es mir nicht gut geht. Das heißt, wenn jemand zu mir irgendwie unfreundlich ist, dass ich mich eben auch mit dieser gemeinsamen Menschlichkeit verbinden kann und sagen kann, hey, was ist dir denn wohl heute passiert? Also so ein bisschen noch dieser empathische Blick auf, wir haben alle irgendwie unsere Kämpfe zu kämpfen jeden Tag und alle irgendwie unsere Päckchen zu tragen und eben nicht in dieses entzweiendes, du bist ein Arschloch oder so zu gehen, sondern du hast heute wahrscheinlich auch einen ganz besonders harten Kampf zu kämpfen, so wie ich das manchmal auch habe. Und damit kann man sich irgendwie verbinden und so ein bisschen gemeinsam wohlwollender miteinander umgehen.
Ja, ganz genau. Nochmal einmal ganz kurz ins Berufsleben geguckt. Manchmal ist ja Freundlichkeit, kann auch irgendwie so ein bisschen gehen in eine Richtung von immer nett sein, People-Pleasing. Ja. Ne? Wie schafft man das denn, dass man quasi im Berufsleben Freundlichkeit kultiviert. Du hast vorhin das super coole Beispiel auch von Coca-Cola genannt. Aber gleichzeitig sich auch nicht ausnutzen zu lassen. Ja. Weil das kann ja auch ein schmaler Grat sein, ne? Das irgendwie ganz lebhaft nach außen zu bringen und wirklich von der Haltung her zu leben und gleichzeitig auch nicht, dass andere da sozusagen so eine Chance drin sehen, dass sie da dich vielleicht verwickeln in Sachen, die du nicht verwickelt sein willst oder irgendwas zugeschoben bekommst, was du eigentlich gar nicht machen und haben möchtest.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, dass wir sehr wohl mit anderen freundlich umgehen können und gleichzeitig aber sehr klar auch für unsere eigenen Interessen eintreten können. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Ich denke sogar, es geht sehr wohl Hand in Hand, weil ich bin auch nur freundlich mir selbst gegenüber, wenn ich auch für meine Interessen durchsetzungsstark eintrete. Mhm. Und gleichzeitig bedeutet das nicht, dass ich andere Menschen respektlos behandeln muss. Und ich glaube, diese Kombination müssen wir schaffen. Also es bringt nichts, freundlich zu sein, aber dann zu allem Ja und Amen zu sagen und jede extra Aufgabe anzunehmen und bloß nicht seine eigenen Interessen zu verfolgen und zu sagen, nö, nimm du die Gehaltserhöhung, nö, ich kann die Arbeitsaufgabe machen, ich habe sowieso schon viel zu tun, also macht nichts. Das ist nicht freundlich uns selbst gegenüber und das ist auch nicht zielführend.
Ja, ist schön, ne? Das ist eine vielleicht freundlich anderen gegenüber, scheint freundlich, aber überhaupt aber nicht freundlich uns selbst nicht. Gegenüber. Eigentlich auch
ja,
nicht. Ne?
Aber also es ist uns selbst gegenüber nicht freundlich, es ist aber auch anderen gegenüber nicht freundlich, weil wenn ich, also ich zum Beispiel als Führungskraft, wenn ich den Mitarbeitenden neunmal sage, ach, das passt schon, obwohl ich eigentlich denke, das passt überhaupt nicht und insofern fast zu freundlich bin, irgendwann kündige ich dem ja, weil es passt halt nicht. Deswegen auch so dieses alles durchgehen lassen hat nichts mit Freundlichkeit zu tun. Es ist einfach nur intransparent unseren Kollegen oder Mitarbeitenden oder wem auch immer gegenüber. Ich glaube, es entsteht sehr viel Unfreundlichkeit im Job dadurch, dass wir uns eben nicht transparent mitteilen und auch unsere Grenzen nicht setzen, weil es bringt mir auch nichts, wenn ich immer sage, ich nehme die Arbeitsaufgabe die extra an und irgendwann kann ich halt nicht mehr, weil ich im Burnout bin, dann ist es auch nicht gut fürs Unternehmen, für mich selbst sowieso nicht, aber auch mein Chef oder meine Chefin weiß dann natürlich auch gar nicht, wo meine Grenzen eigentlich sind, wenn ich immer zu einem Ja sage und das bringt niemandem etwas letztendlich. Ja. Deswegen glaube ich, sollten wir uns da viel häufiger für uns selbst eintreten und wir auch dieses gute Bild voranbringen und zeigen, dass es eben, dass das eine das andere nicht ausschließt, dass wir für unsere eigenen Interessen eintreten können und gleichzeitig aber respektvoll zu den Menschen bleiben können.
Ja, okay.
Ist meine Mama nach Hause gekommen.
Ich höre sie im Hintergrund, genau. Nora, noch zwei Abschlussfragen für dich. Die haben gar nichts mit Freundlichkeit zu tun, aber mit dir. Wenn du so zurückreisen könntest, welches Lebensjahr von dir würdest du denn gerne nochmal erleben und warum?
Also tendenziell muss ich sagen, bin ich schon ganz happy mit meinem aktuellen Lebensjahr. Also ich bin nicht so jemand, der so denkt, oh, war das schön damals, da würde ich so gerne nochmal reinreisen, wobei ich auch schon einfach viele Jahre einfach geil fand. Ich glaube, was ich richtig cool fand, war der Sommer nach dem Abitur. Mhm. Da war irgendwie...
Die Welt stand offen.
Oh, da war WM. Sind wir nicht 2010 sogar Weltmeister geworden im Fußball? Ich weiß nicht. Also es war ein großartiges Jahr. Ich habe viel Fußball geschaut. Wir waren ganz viel feiern auf dem Kiez hier in Hamburg und die Welt stand einem so offen. Das war so ein toller Sommer und das ganze Leben lag so vor einem und man hatte dieses Abitur in der Tasche und es war irgendwie eine tolle Zeit und dann der Studienbeginn, einfach wahnsinnig aufregend und noch so total grün hinter den Ohren, das war cool irgendwie.
Ja, cool, ja, ich glaube, das können viele nachvollziehen auf jeden Fall.
Ja. Wie ist es bei dir oder erzählst du das schon in jeder Folge, dann tut es mir leid.
Nee, habe ich glaube ich tatsächlich noch nie erzählt. Für mich ist es glaube ich die Zeit, nachdem ich meinen Master gemacht hatte, und zwar hatte ich da so ein halbes Jahr Pause, bevor mein Job angefangen hat. Aber ich wusste auch schon, da wollte ich dann promovieren und meine Therapeutinnen-Ausbildung machen. Und ich hatte genau dazwischen ein halbes Jahr. Das heißt, ich hatte auch gar nicht so Zukunftssorgen von, wie geht's weiter und so, ne? Das war alles einfach gesetzt. Und ich war gerade fertig und es war der Hammer, weil ich einfach so Time of my life hatte. Yeah. Ich bin irgendwie eine Europareise gemacht. Ich war mit Freundinnen irgendwie auf Kuba und bin da irgendwie rumgefahren. Ich habe jeden Tag das gemacht, worauf ich Bock hatte. Ich war mega viel im Freibad. Geil. Ich habe super viel Sport gemacht. Ich war draußen den ganzen Tag. Also Ich hatte so eine richtig gute Zeit, weil es einfach so total war, worauf habe ich heute Lust?
Und das mache ich dann halt.
Ja. Genau, und das habe ich gemacht. Das war wirklich ohne Hürden und es hat richtig Spaß gemacht. Also das war echt eine tolle Zeit. Aber ich muss auch sagen, ich finde auch jetzt wird eigentlich jedes Jahr immer besser und ich bin gerade total glücklich, so wie es ist. Und bin auch nicht so ein Mensch, der so reumütig zurückguckt und denkt, auch früher war alles besser, sondern früher gab es ja tolle Zeiten. Aber auch jetzt gerade gibt es richtig tolle Sachen. Ja. Und auch das erfüllt mich total.
Oh, schön. Aber das klingt wirklich auch nach einer richtig schönen Zeit. Und ich finde, es ist auch, wo du das jetzt erzählst, denke ich auch, es ist nochmal so eine Erinnerung. Es ist eine gute Frage, sich die ab und zu stellen, glaube ich, weil man sich so erinnert. Oft ist es ja dann doch eine Zeit, wo man irgendwie mal keine Arbeit hatte, wo man vielleicht so ein Mini-Sabbatical hatte, so wie du jetzt irgendwie diese 6 Monate. Ja. Und bei mir ja auch dann der Sommer, bevor das dann alles losging. Ich dachte, auch die Alternative bei mir wäre auch mein Sabbatical-Jahr gewesen, dass man das nicht vergisst, sondern vielleicht schafft sich diese schönen Jahre oder Momente, an die man sich jetzt zurückerinnert, sich ab und zu wieder im Leben einzubauen, sobald es möglich ist.
Ne? Ja. Ja, ich habe auch noch Fotoalben von da, die gucken mir manchmal an, weil das so Spaß macht, irgendwie so, ach krass, auch was sich in der Zwischenzeit alles so verändert hat. Also ja.
Schön. Genau.
Zweite und letzte Frage an dich, hat auch was ein bisschen mit Ländern zu tun. Mhm. Wenn du in eines auswandern würdest, ein Land, welches wäre das und warum?
Oh, schwierig. Also es muss warm sein. Ich bin nämlich ein totaler Kältehasser. Ich werde bei wirklich wenigen Dingen schlecht gelaunt, aber wenn ich friere, dann bin ich ziemlich
alles
schlecht
vorbei.
Gelaunt. Ja, ist wie so, Leute werden ja so hangry. Das habe ich überhaupt nicht, aber wenn ich friere, das
Frangie.
Ist nicht gut. Ja, ich werde Frangie. aber es darf auch nicht zu weit weg sein, weil ich dann doch sehr eng verbunden mit meinen Freundinnen und meiner Familie bin.
Ja.
Also wahrscheinlich sowas wie Spanien würde ich, glaube ich, machen. Da kann ich ein bisschen Spanisch sprechen. Ich kann nur leider sehr Mittelspanisch sprechen, aber dann könnte ich das mal lernen. Ich wäre nicht zu weit weg.
Cool.
So. Und du?
Auch schwierig. Also ich liebe ja die Schweiz total, weil ich das einfach, ich finde die Lebensqualität und die Landschaft da einfach so schön und die Alpen, also ich bin einfach so gerne in den Bergen.
Bist du eher Berg als Meer, Mensch?
Ja, schon, glaube ich, ja, so von den Outdoor-Aktivitäten, obwohl ich Meer auch sehr gerne mag, aber das bräuchte ich jetzt nicht so zum permanent Leben.
Ja.
Also ich finde es schön, das so mal zum Urlaub zu haben, aber es Berge finde ich wirklich für permanent deutlich schöner. Genau, und wenn es jetzt weiter weg sein sollte, boah, weiß nicht, Kanada oder so, würde mich, glaube ich, auch mal reizen. Ja. Oder Neuseeland oder so. Aber das ist dann sehr weit weg. Dafür bin ich auch zu sehr an zu Hause gebunden und an Familie und Freunde und so. Ja.
Schön.
Genau. Super. Vielen, vielen Dank dazu, dass du zu Gast warst, liebe Nora. Das war ein ganz schönes Gespräch. Danke dir.
Danke, dass ich dabei sein durfte, liebe Eva.
Was ich an diesem Gespräch so schön fand, ist, dass Nora diese positiven Seiten von Freundlichkeit gezeigt hat, aber auch, dass es dafür wirklich auch ganz klar Ehrlichkeit und Transparenz braucht, nur um es eben nicht mit Konfliktscheue, People-Pleasing und so weiter zu verwechseln. Und auch, dass Nora auch ihre menschliche Seite gezeigt hat, ne? Also auch wenn wir versuchen, mehr Freundlichkeit in unseren Alltag zu bringen, kennen wir alle diese Momente, wo es uns dann doch nicht gelingt oder wo wir einfach selber schlecht drauf sind, ne? Oder wo wir auch merken, hey, wir hätten das irgendwie gerne anders gemacht und die Situation ist trotzdem eher unfreundlich verlaufen und dass das einfach auch ganz normal ist. Aber das soll uns trotzdem nicht entmutigen. Und ich hatte ja anfangs schon mal gesagt, sobald man seinen Blick so ein bisschen mehr dafür schärft, verändert das plötzlich ganz viel im Alltag. Deswegen auch so mein kleiner Aufruf an euch. Schaut ihr doch nochmal, wo ihr im Alltag diese kleinen random acts of kindness, ne, also diese kleinen Gesten der Freundlichkeit öfter unterbringen könnt. Wie zum Beispiel diesen Podcast abonnieren, kleiner Zwischenschub. aber eben auch wirklich so Kleinigkeiten machen könnt, die euch ganz wenig Zeit kosten, die einfach eine Geste sind und ihr werdet merken, das verändert wirklich viel. Ich habe das für mich total gemerkt. Wenn ihr mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtet, dann könnt ihr gerne euch mit mir vernetzen auf LinkedIn oder auf Instagram oder auf meiner Website evaelisaschneider.com vorbeischauen. Vielen, vielen Dank, dass du heute zugehört hast und dass du Zeit in ein freundlicheres Miteinander investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.